Andreas Ziegler ist heute hier im Gemischte Tüte Podcast Studio. Ja. Ja. Wie geht es dir?
Gut, ich bin ganz überrascht und ganz happy, mal sowas erleben zu dürfen, live, ne? Und bin gespannt, was wir jetzt hier plaudern.
Ja. Genau. Warst du schon mal zu Gast in einem Podcast?
Nee, ich habe live keinen Podcast erlebt, aber ich habe mir mehrere Podcasts angehört und umso mehr bin ich jetzt gespannt, was wir hier machen und was wir erzählen und was wir da draus mitnehmen.
Herzlich willkommen, Professor Andrea Tüttenberg, hier bei uns im Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz Podcast Studio. Wie geht es dir?
Gut, sehr gut.
Was hast du gedacht, als du eingeladen wurdest?
Ich habe mich gefreut, weil ich finde, ich werde im Augenblick zu ganz vielen ganz spannenden Formaten eingeladen. Und das ist eins, wo ich aber jetzt, das habe ich noch nie gehabt. Und ich mag das total gerne. Das macht mir auch so Spaß im Augenblick, so auf ganz vielen verschiedenen Sachen anwesend zu sein und zu erzählen zu dürfen ein bisschen, aber halt auch so neue Formate kennenzulernen, finde ich gut.
Ein Blind Date, eine halbe Stunde Zeit und die Frage, ist es ein Match? Das ist Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz und ich bin fest überzeugt, dass ihr nach dieser Folge denken werdet, was haben wir denn für coole Leute hier in Rheinland-Pfalz? Ich darf Sie vorstellen, das Blind Date sitzt hier schon im Studio. Professor Andrea Tüttenberg, Andreas Ziegler, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Herzlich willkommen.
Jetzt ist ja für uns immer die allerwichtigste Frage, haben wir es geschafft, ein Blind Date hinzubekommen? Kennt ihr euch?
Nein.
Nein, gar nicht.
Sehr gut, dann erzähl doch mal. Andrea,
gut,
was machst du?
Ich fange mal an. Ich habe vor 4 Jahren ein Startup ausgegründet, ein Biotechnologie-Startup. Und wir haben eine Zelltherapie entwickelt gegen Abstoßungsreaktionen, also Leukämiepatienten, die schwer erkrankt sind und eine Stammzelltransplantation benötigen. Die sind danach, könnten geheilt sein, wenn sie nicht eine Abstoßungsreaktion entwickeln würden, die häufig schwer und tödlich verläuft. Und um die zu vermeiden, gibt es einige Medikamente, die aber nicht so gut ausreichen. Und wir haben eine Zelltherapie entwickelt, die halt vorbeugen soll, dass diese Abstoßungsreaktion stattfindet. Mit dem Ziel, dass eigentlich am Ende des Tages jeder Leukämiepatient, der so einen heilenden Ansatz braucht, auch einen bekommt. Und das haben wir vor 4 Jahren ausgegründet aus der Universitätsmedizin in Mainz. Und seitdem bin ich Geschäftsführerin und verantwortlich für die klinischen Studien, bin von Haus aus eigentlich Ärztin und habe so einen ganz langen, habe nie gedacht, dass ich so ende, sozusagen. Mhm. Genau, das war tatsächlich gar nicht so geplant. Ich dachte immer, ich lasse mich irgendwann nieder und behandle Patienten. Und genau.
Andreas, was machst du?
Ja, ich komme aus dem schönen Remagen, das nördlichste Rheinland-Pfalz. Und bin in der Wärme- und Energiebranche unterwegs. Also wir haben angefangen mit Flächentemperierung, dann Wärmepumpe, Photovoltaik. Also gerade auch, glaube ich, das Thema Nummer 1 im Heizen und Wärmen von Energie im Gebäude. Und wir haben viel Spaß gerade damit, weil sehr viel Bewegung da ist, auch sehr viel Entwicklung. Und deswegen sind wir auch ganz gut ausgebucht. Das macht Spaß und bin sehr gespannt, was sich auf diesem Weg noch alles ergibt, weil wenn man gute Dinge nachhaltig entwickeln kann, dann ist die Nachfrage natürlich auch ganz hoch und das interessiert uns immer.
Also schon mal 2 Unternehmer, die sich hier treffen. Dann haben wir eine 2. Regel bei Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz, nämlich, dass ihr euch ein Geschenk mitbringen sollt. Das Besondere ist, dass ihr ja nicht wisst, wem ihr es schenkt und auf der anderen Seite soll es euch oder eure Arbeit ein bisschen beschreiben. Vielleicht, Andrea, magst du mal zuerst dein Geschenk, Andreas, übergeben?
Ja,
was hast du mitgebracht?
Gerne. Also ich habe mitgebracht, ich hole es mal gerade hervor. Es sieht recht unspektakulär aus, aber es ist tatsächlich unsere Gründungstasse. Und die haben eigentlich bei uns nur die Gründungsmitglieder bekommen. Also die Mitarbeiter, die jetzt gar nicht bei der Gründung dabei waren und aktuell bei uns arbeiten, haben die auch nicht. Aber die symbolisiert damals, ich sag mal so, meinen sehr naiven Anfang. Ich habe die so kurz vor Weihnachten, habe ich gedacht, das ist ein schönes Geschenk für die Mitarbeiter und habe mich dann an den Schreibtisch gesetzt und habe das so designt, in Anführungszeichen. Man sieht, es ist wirklich so wie von einem sehr unprofessionellen Designer designt, sage ich mal. Und ich finde das deswegen, ich selber gucke mir die Tasse immer gern an, weil wir so viel uns weiterentwickelt haben. Und die nächste Tasse, die wir jetzt hoffentlich in Auftrag geben können, wenn wir die nächste Finanzierungsrunde abgeschlossen haben, die wird ganz anders aussehen. Und das zeigt aber für mich so, das sind meine Anfänge, als wirklich, ja, ich wusste, hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung, als ich als Geschäftsführerin dort gestartet bin. Und das spiegelt für mich die Tasse wieder. Und gefüllt ist sie mit Schokolade, weil ich ein extremer Schokoladen-Junkie bin und bei allen möglichen Stresssituationen.
Kannst du mal einmal noch vorlesen, was da steht?
Also da steht drauf Actitrex, das ist der Name unseres Biotechnologieunternehmens, und dann Activated T-Rex for Tolerance. Also diese aktivierten regulatorischen Zellen stellen wir halt her, um halt Toleranz zu induzieren, um halt eben diese überschießenden Immunreaktionen wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und wie gesagt, die nächste Tasse wird, denke ich, ganz anders aussehen, aber ich mag die irgendwie, weil sie so, ja, sie erinnert mich so an unsere Anfangszeit.
Das war dann vor vier Jahren.
Genau, und wir haben uns so mega weiterentwickelt. Und das, immer wenn ich die Tasse angucke, wird mir das bewusst. Und das finde ich dann
ein Stück weit
auch schön.
Toll. Ja, wenn man das so von einer Professorin, das muss ich immer. Ja,
genau. Wer weiß, wenn, je nachdem wie die Reise ist, wie viel diese Tasse einmal wert sein wird.
Ja, genau. Ja, finde ich deine Story überhaupt erstmal großartig. Also danke. Erstmal Glückwunsch, das auch so zu machen. Wenn man Ärztin ist, glaube ich, hat man ja keine Langeweile, ne? Und jetzt, dann hast du das Thema entdeckt, vermute ich, und hast dann eine Firma gegründet. Das ist ja auch mal nicht so selbstverständlich. Nee. Und dann hast du jetzt eine Tasse kreiert, also das ist schon mal was.
Ja.
Und die Schokolade, ich glaube, da sind wir alle gleich. Ne?
Ja.
Die schmeckt halt gut. Ja, ich habe auch eine Kleinigkeit mitgebracht. Ich habe dir hier einen Solarcharger mitgebracht, also quasi eine Powerbank. Wir sind ja im Photovoltaikgeschäft unterwegs, also Stromproduktion. Und dann haben wir uns überlegt, was kann man auch im Alltag natürlich nutzen, um es aber auch wieder zu verbinden. Und das ist halt hier diese Mega-Powerbank auf Solarbasis aufgebaut, was du also, wie hinten drauf steht, in allen alltäglichen Lebenslagen einsetzen kannst. Und das ist für uns mal der Ausdruck, das, was wir tun. Und auch der Nutzen dann so ein bisschen ins Private rein.
Das ist sehr cool. Da freue ich mich total. Das bitte, muss ich wahrscheinlich gegen meinen Sohn verteidigen,
ja,
der sowas total ist. Sehr cool. Vielen,
ja,
vielen Dank.
Gerne.
Wenn ihr jetzt von euch schon so ein bisschen was gehört habt, was habt ihr für Fragen? Was interessiert euch direkt?
Wenn ich anfangen darf, ja, also ich finde dein Thema tatsächlich sehr großartig, habe ich ja eben schon gesagt, weil hinzugehen, die Themen zu entdecken, die heute nötig sind, und wir sind ja alle informiert, wenn solche Menschen krank sind, und ihr findet dann noch eine Lücke, das noch wieder aufzufangen, dann kann ich das nur unterstreichen, macht weiter. Klar, Finanzierungsrunde, die braucht, ja, man leider, das ist nun mal so im Leben, aber lasst euch nicht aufhalten, also erzähl mal mehr darüber. Also ich finde es wirklich toll, weil mich das Thema schon ein bisschen auch in den vergangenen Jahren mal begleitet hat, wenn man das mal hört. Und jetzt sitzt jemand hier, der ausgebildet ist und sagt, ich weiß, ich kenne den Weg, wie man das noch besser machen kann.
Ja, also ich sag mal so, das war tatsächlich, mein Weg ist so ein bisschen so ein Zufallsding. Also muss ich tatsächlich sagen, ich habe ja schon gesagt, ich bin von Haus aus Medizinerin, habe immer gedacht, ich komme in irgendeine Praxis, lass mich nieder und behandle Menschen. Und ich hatte damals irgendwie nicht sofort eine Stelle bekommen, was relativ erstaunlich war. Ich hatte ein ganz gutes Abi, ich war Studienstiftlerin. Also ich dachte immer, ich bin gar nicht so schlecht aufgestellt. Aber wir haben damals einen unheimlichen Überschuss, gerade in der Hautklinik. Also ich bin von Haus aus Dermatologin gehabt. Und ich habe einfach keine klinische Stelle bekommen und bin dann im Labor gelandet. Von einem Sonderforschungsbereich, witzigerweise vom Professor Huber, wo auch der Uğur Şahin und die Özlem Türek damals ihre ersten Projekte drin hatten. Und da sind wir in diese ganzen zelltherapeutischen Ansätze reingekommen. Und ich habe dann immer hin und her gewechselt zwischen Patientenversorgung und Labor und bin dadurch eigentlich so ein bisschen dieses From Bench to Bedside and Back in dieses Schema reingekommen. Und am Anfang fand ich es furchtbar, da zu sitzen und zu pipettieren. Und am Ende des Tages schließt sich bei mir jetzt ganz schön der Kreis. Also deswegen, wir haben dann zusammen mit einem Kollegen, dem Helmut Junuleit, haben wir diese Firma ausgegründet, weil wir gesagt haben, wir haben eine Zelltherapie, die, wie gesagt, sich dazu eignet, überschießende Immunreaktionen abzustoßen, Abstoßungsreaktionen aufzuhalten, genau. Und Ja, und man muss da ja so ein bisschen, also es ist ja wahnsinnig teuer. Wir sind gefördert worden vom BMBF über so ein GoBio-Programm. Das war dann auch unser Start im Prinzip, haben dann aber auch Eigenkapital eingeworben. Und ja, ich lerne jeden Tag neu, weil man ist als Medizinerin null ausgebildet in Richtung Unternehmen. Ne? Also diese Entrepreneurship-Geschichten, die kennt man gar nicht. Also Businessplan schreiben und so war eine Katastrophe am Anfang, muss man sagen. Ja, und das jetzt sind wir halt so weit, dass wir eine klinische Studie aufgesetzt haben und die ist Anfang des Jahres gestartet und wir haben die ersten Patienten behandelt mit unserem Zellprodukt.
Stark.
Und das ist echt spannend und ich vermisse meine Patienten, das muss ich ganz klar sagen. Ich war immer gerne vor richtig Hands-on-Ärztin, aber seit wir die Studie gestartet haben, habe ich wenigstens so einen indirekten Bezug wieder, weil ich jetzt wieder Patientendaten auswerten kann und
Du hast ja gerade gesagt, es kostet viel Geld.
Ja, wahnsinnig viel Geld.
In Rheinland-Pfalz ist ja klar, dass dieser Biotechnologiebereich auch stark gefördert wird. Kannst du das mal erklären, was kostet so viel Geld?
Also ich sag mal, Biotechnologie ist ja anders als jetzt zum Beispiel ja, so Softwareentwicklung oder so. Das braucht mehrere Millionen. Also unsere nächste Finanzierungsrunde ist 25 Millionen. Die klinischen Studien sind so teuer, also weil sie müssen diese Patienten bezahlen und das Ganze drumherum, dann müssen sie das Produkt herstellen und sie müssen ja auch weiterentwickeln. Und Biotechnologie ist auch immer sehr, sehr langatmig. Ne? Also das ist ja nicht so, schwupp, man hat was entwickelt und bringt das mal auf den Markt, sondern es muss erst in diesen verschiedenen Studien getestet werden und das macht es wahnsinnig teuer. Und die 25 Millionen, die sind eigentlich untere Grenze. Ja, und aber wir können halt nicht höher gehen, weil man muss ehrlicherweise sagen, hier in der Region ist das schon ganz schön viel Geld. Also in den USA wäre es wahrscheinlich ein bisschen einfacher, auch höher zu gehen, aber so in Europa ist man mit 25 Millionen schon jemand, der viel Geld haben will.
Und was wäre möglich? Also was ist dann da, Stichwort Businessplan, mit was für Einnahmen kann man rechnen?
Naja, gut.
Also irgendwann, wenn es klickt.
Ja, das ist halt das Problem. Man muss das ja erstmal mit den Krankenkassen verhandeln. Ne? Also das ist ja auch nochmal der Unterschied. Ne? Wir bringen ja nicht ein Produkt auf den Markt und dann kann es jeder kaufen, sondern dieses Reimbursement, sage ich mal, das muss erst noch ausverhandelt werden. Aber so ein Produkt, also andere Zelltherapien, die jetzt schon in Richtung Markt gehen, die kosten teilweise mehrere hunderttausend Euro. Und deswegen ist dieser Schritt auch, also wir sind deutlich günstiger. Das kann man schon mal sagen. Aber das ist teuer. Also das ist wahnsinnig teuer. Ja.
Was interessiert dich an Andreas?
Ja, also mich interessiert also tatsächlich die praktische Umsetzung. Also ich finde das super spannend und wir sind tatsächlich noch nicht ausgestattet mit Solarenergie oder Wärmepumpe. Ja. Aber ich finde das super spannend und mich interessiert so ein bisschen zwar ja diese Diskussion auch, ne? Also wie kriegt man das flächendeckend? Wie kriegt man das flächendeckend an den Mann? Also das finde ich super spannend, weil ich glaube, also ich glaube da total dran. Ich glaube einfach, dass wir diese Energiequellen ganz stark nutzen sollten. Und ich habe immer so das Gefühl, es gibt noch so eine Hemmschwelle. Und also bei uns gibt es die Hemmschwelle eigentlich nicht. Bei uns ist schlicht die Zeit, die fehlt, sich damit auseinanderzusetzen und das anzustoßen.
Jetzt hast du sehr komplex tatsächlich alles mal angetickt. Ja. Aber von allem ist was dabei natürlich. Also wir sind in Deutschland unterwegs. Wir haben natürlich regierungsabhängige Fenster zu beachten, wie die da in Berlin gelaunt sind. Also es ist Förderung spielt ein großer Aspekt, weil die Leute natürlich nicht immer direkt sagen, ich kann mir das einfach mal gerade so leisten. Also die ältere Generation, die hat das Geld, die jüngere muss es ein Stück weit finanzieren, das mal vorweggeschickt. Aber wenn man jetzt einfach ein Gebäude hat und ob es ein Mehrfamilienhaus ist oder ein Einfamilienhaus, es ist natürlich jetzt genau die Zeit, wo Öl und Gas in Frage gestellt ist, ne? Die fossilen Brennstoffe und die Wärmepumpe, nicht nur in Deutschland, sondern alle umliegenden Länder sind ja genau mit demselben Thema beschäftigt. Also das wird sich durchsetzen und wird auch sich fest etablieren. Dann die Solar-Geschichte eigentlich genauso. Und das Interessante ist, dass die Wärmepumpe und die PV halt wunderbar kommunizieren kann. Das
PV? Hat
Photovoltaik.
Ah, Entschuldigung.
Ja, also man sagt ja Solar als Oberbegriff, ne? Photovoltaik. Und dann sagen wir natürlich in unserem Vertriebsspeed dann natürlich nur noch PV in den Fachbereichen. Das Gute ist, dass die Wärmepumpe und die Photovoltaikanlagen heute softwaremäßig so miteinander kommunizieren, dass sie halt hocheffizient miteinander arbeiten. Wir nennen das EMS, also Energiemanager. Das ist ein Modul, was verbunden ist mit der PV- und Wärmepumpe. Und dann ist es eigentlich so, wenn du das alles installiert hast, dann bist du tagsüber weg und das Energiemanagementsystem verdient eigentlich dein Geld. Nämlich es geht hin und sagt mit einem Elektrospeicher natürlich, also auch Akku genannt, ne, können wir ja Batterie, dass dann gesagt wird, okay, wann brauche ich Strom? Die Waschmaschine, der Föhn, der Tesla. Mal gibt es mehr Elektroautos, mal weniger, aber der klassische Bedarf. Die Photovoltaikanlage produziert in 10 Monaten definitiv ihren Strom. Es gibt ja ein paar Monate, wo ein bisschen das Wetter in Deutschland nicht so schön ist. Das wünschen wir uns zwar, aber ist nicht so. Und dann haben wir die Wärmepumpe, die natürlich auch ein Stück Strom braucht. Wenn man das aber alles sich mal von den Daten dann präsentieren lässt, ist es so gering, dass sie eigentlich mit einem Monatsbetrag haushalten können und sie sind komplett unabhängig. Mhm. Und das ist eigentlich das, was derzeit Thema Nummer 1 ist. Also ich sage immer, Strom und Heizung, Wärme, das verheiratet sich gerade ganz langsam und wird zu einem Energiethema. Und die Leute sind im Moment alle unsicher, sie wollen eigentlich sparen, sind aber in Wirklichkeit bereit zu investieren, wenn sie dann wissen, dass sie dann damit eigentlich sparen können und sich selber versorgen können, weil alles doch um uns herum sehr unsicher gerade scheint. Leider die Medien ihr Nötiges dazu beitragen. Jetzt haben wir US-Wahlen hinter uns, dann wird dann so wieder Witze gemacht, dass der Trump sagt, okay, jetzt müssen wir wieder ein bisschen mehr Öl in Bewegung setzen. Das hilft aber in unserer Wirtschaftspolitik. Und wir haben ja gesagt, dass wir CO2-konform arbeiten müssen. Wir müssen nachhaltig sein. Also da ist Wärmepumpe, Photovoltaik schon absolut für die nächsten Jahre das Thema. Ja.
Ich glaube auch, ich glaube, häufig fehlen diese Rechenbeispiele auch so ein bisschen. Ne? Also ich glaube, wenn man das, also für jemanden wie mich, ich sehe das tatsächlich so. Ich finde das auch gut mit der Unabhängigkeit. Wir waren zum Beispiel auf Bornholm, das ist jetzt nochmal Windkraft, ne? Das ist was anderes, aber da hat jeder kleine Ort, hat sein Windrad so ungefähr stehen. Die haben alle ihre Panels auf dem Dach. Da ist jeder selbst versorgt. Ne? Also die ganze Insel versorgt sich im Prinzip selbst. Und das finde ich halt tatsächlich, also ich finde das super spannend und super wichtig. Bei mir fehlt es immer nur so, ich meine, die Rechenbeispiele kann man sich wahrscheinlich aus dem Netz irgendwie ziehen, ne? Aber so diese ganz klare Aussage, mal einfach zu sagen, wie du jetzt gerade gesagt hast, ne? So und so viele Monate und dann trägt sich das innerhalb von dieser Zeit. Ich glaube,
ist ja schön, dass du das mal so ganz natürlich so einfach aussprichst, dass ich bin jetzt in meiner Welt unterwegs, ne? Klar, und jetzt, ach ja, ich habe ja ein Gebäude und ich muss mich jetzt um das Gebäude, ist völlig normal. Dafür gibt's halt Berater, das ist auch das Gute. Klar, man kann sich im Internet gut belesen schon, da sind schon viele, die sehr gut informieren, aber ein Beratergespräch mit den klaren Fakten bringt dich definitiv an den Punkt zu sagen, okay, jetzt weiß ich Bescheid, jetzt kann ich es mir auch vorstellen.
Also das lohnt sich.
So, wenn du das dann noch kombiniert, mit den Zahlen hörst, die dann dafür aufwendig sind, also auf der einen Seite die Investition, wann hat die Investition sich amortisiert und was ist dann wirklich mein Monatsbeitrag, wo ich dann als feste Kosten noch rechnen kann, und aber diese Unabhängigkeit, die ich dadurch erreiche, bestätigt habe, dann hast du definitiv deinen Überblick und dann weißt du auch, machst du es oder machst du es nicht.
Ja, nee, das ist gut. Ist gut zu wissen, schon was gelernt.
Das ist ja quasi euer Produkt, eure Dienstleistung, die ihr anbietet. Mhm. Kannst du mal ein bisschen mehr noch über euer Unternehmen erzählen? Weil du bist eine junge Unternehmerin und du hast ja, glaube ich, schon eine längere Unternehmensgeschichte hinter dir und die ganze Familie.
Ja, ja.
Und das hat ja dann auch mit Transformation zu tun. Also vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen
erzählen. Da kommen wir gleich auch nochmal zum InnoHub. Wir haben, ich habe es eben schon mal gesagt, ich bin ein Kind der Branche. Also mein Opa hat kellergeschweißte Tanks produziert. Mein Vater hat 25 Jahre lang Öltanks verkauft, da hört man ja jetzt Öl, ne? Also die alte Generation, dann gab es den Heizkörper. Der Heizkörper ist nahezu in den Gebäuden verschwunden, also haben wir Flächentemperierung, da kommen wir eigentlich her, also Fußbodenheizung. Und dann kam die Wärmepumpe als Energieträger und dann die Photovoltaik als Stromproduzent. Das haben wir zusammengebaut. Wir haben 2002 gegründet und es ist ein reiner Familienbetrieb. Das Thema haben wir dann Stück für Stück aufgebaut. Sie müssen natürlich erstmal die Leute erreichen, die Ihnen dann zuhören, wo Sie dann die Produkte haben. Das haben wir ganz gut hinbekommen. Es ist immer eine Kunst, wenn Sie die Technik und die Philosophie vor Augen haben, aber Sie brauchen Menschen dazu. Mhm. Und zwar in allen Bereichen. Also wenn du dann sagst, ich bin Professorin, aber was ist ein Businessplan? Boah, ist das anstrengend. Ja. Was will ich jetzt damit? Ne? So, aber so ist es uns ähnlich gegangen. Also du brauchst einen Top-Techniker, du brauchst einen Monteur, der es einbauen kann, du brauchst eine Top-Finanzbuchhaltung, weil wenn du einen Betrieb von 0 auf 340 Leute aufbaust, dann musst du alle Bereiche gut beherrschen, weil sonst zieht dir ein Bereich alles wieder weg, was du vorne aufgebaut hast. Das ist aber eine schöne Story, ich erzähle immer gern davon, weil es im Grunde einen Riesenspaß macht, wenn man auch immer den richtigen Trend erkennt, wo die Leute auch sagen, okay, da habe ich jetzt Bedarf, helf mir dabei. Und das dann auch immer mit dem nötigen Gesundheitsaspekt, also Nachhaltigkeit, CO2, Green Zero 2030, das sind schon alles so Stichworte, die vor uns hängen, wo wir uns dran orientieren. Und das könnte ich jetzt immer weiter erzählen, wie es Spaß gemacht hat, Leute zu finden, die mitmachen. Es gibt aber auch Leute, die jetzt in den 25 Jahren mal 5, 6, 7 Jahre lang voll mitgemacht haben. Aber der Speed wird immer höher, weil die der Umlauf auch immer größer wird. Und dann erlebt man auch, dass Leute sagen, nee, das ist mir jetzt zu viel. Ich steige da wieder aus. Ja. Und dann gibt es wieder junge Leute, die sagen, da stehe ich total drauf, nehme ich mit. Ich bringe neue Impulse rein. Und das Wort Transformation, das haben wir ja jetzt auch in den letzten 2 Jahren mehrfach gehört. Und das hat auch bei uns dazu geführt. Ich habe 2 Kinder. Ein Kind ist jetzt am Studieren mit 21. Der andere ist, der Junge ist 18. Der ist in der Abi-Welt unterwegs.
Sind wir genau gleich. Meine Tochter ist auch 21 und der Sohn macht jetzt gerade Abi.
Ja, ja, genau. Ja, das ist genau. Ja voll.
Kann man sich alles technisch schon mal einschätzen.
Ja,
genau.
So. Und der Timon hatte tatsächlich die Idee, so ein InnoHub zu gründen. Mhm. InnoHub ist eine Startup-Factory, wo wir halt mit Studenten der FH zusammenkommen und das hat eigentlich wunderbar Bumm gemacht, weil wenn Wirtschaft und Studenten, die hungrig sind, die nach vorne wollen, an einen Tisch kommen, dann ist da Power am Tisch. Und dann haben wir dem Kind einen Namen gegeben, das heißt also InnoHub Startup Factory und hat eigentlich das Ziel, dass wir in unserer Szene, da wo wir uns auskennen, Venture Clienting, sage ich immer dazu, dass wir Startups suchen, die uns auf dem Weg begleiten, die wir aber auch entwickeln. Also wir haben in 2 jetzt auch investiert. Und dann kommen aber für uns, wie gesagt, interessante Menschen dazu. Und das aktuell genieße ich, dass wir auch in der Führung 5, 6 starke Leute haben, die aber jetzt schon 15, 20 Jahre dabei sind. Mhm. Und wenn du denen jetzt an gute, hungrige Masterstudenten an die Seite setzt, dann ist da ein richtiger Power auf einmal wieder da, der uns natürlich auch hilft, weiterzuentwickeln. Und dann sind wir mitten in der Transformation.
Ja, das ist bei uns tatsächlich jetzt, das fängt jetzt in der Biotechnologie ja an. Ne? Also das ist genau das, was ich auch super spannend finde, die jungen Leute, die ja eigentlich die Kreativen sind und die Ideen haben und die auch noch so unverstellte Ideen haben. Also die denken sehr ja schön, häufig nicht ja. in, was sind die Grenzen, sondern die denken ja erstmal so unbegrenzt. Ja. Und ich finde, so. Die müssen ja. echt, da gibt es jetzt in Mainz ja Gott sei Dank auch ein paar Initiativen, so Entrepreneurship-Kurse und so weiter, ja. dass einfach Ideen mal gedacht werden. Und keiner von außen kommt und sagt, wie willst du das denn anstellen? Das lässt sich doch gar nicht realisieren, weil es muss ja erstmal visionär sein. Ne? Und dann kann man das irgendwann später mal in Bahnen lenken, aber das finde ich total wichtig. Und ich merke das tatsächlich auch, das muss auch von der Basis kommen. Bei uns ist es ja so ein bisschen so, wir haben unsere Wissenschaftler mit aus den Laboren genommen am Anfang. Ne? Also so Biotechnologie ist ja unheimlich viel Know-how und auch Fingerspitzengefühl. Wir machen eine Zelltherapie, da muss man jahrelang mit Zellen gearbeitet haben. Und da merke ich, das Mindset, das ist ein ganz schwieriges. Also wenn man aus dem Grundlagenforschungslabor kommt, dann ist man total fixiert, Sachen komplett auf den Grund zu gehen. Und wenn man das jetzt in die Firma überträgt, dann muss man viel mehr produktorientiert forschen. Ne? Und wenn bestimmte Ansätze nicht funktionieren, dann lässt man die auch mal fallen. Also in der Grundlagenforschung würde man sagen, warum funktioniert das denn jetzt nicht? Da gehe ich jetzt mal tiefer gucken. Und das können wir gerade gar nicht so gebrauchen, weil wir ja viel schneller vorangehen müssen. Wir müssen Patente entwickeln und so weiter. Und ich finde diese Mindset-Vermittlung, die ist total wichtig, das auch einzubauen und zu integrieren. Und ich finde fast, es muss ja fast schon vorher vor den Masterstudenten stattfinden. Ja. Ich finde, in der Oberstufe sollte man loslegen, weil ich sehe das bei meinen Kindern. Die haben mich übrigens auch total bestärkt, diese Ausgründung mitzumachen. Da haben wir ganz viele Spaziergänge gemacht und ich bin irgendwie so, habe ich gedacht, Mensch, soll ich das jetzt machen und soll ich meine, also ich meine, ich hatte einen guten Job also tatsächlich bin ich freigestellt von der Unimedizin. Ich bin da noch nicht komplett draußen, weil ich immer noch meine Forschungsgruppe habe. Und die haben dann damals auch gesagt, das ist so spannend und das ist so schön und mach doch mal und guck mal, was bei rauskommt und zurück und Patienten behandeln kannst du immer noch deine letzten 20 Lebensjahre. Ja, und ich finde, das ist halt so diesen Mut und diese Stimmung, die muss man echt ganz früh einfangen und nutzen.
Also das ist jetzt tatsächlich fantastisch, dass wir hier sitzen, weil jetzt haben wir wirklich den Beweis, dass ihr den richtigen Riecher hattet, weil ich finde es toll, was sie sagt. Und wie gesagt, meine Tochter ist schon am Studieren und die erzählt ganz klar, dass sie die Dinge, die sie im elterlichen Betrieb spürt, dass sie die adaptieren kann in die Uni, aber umgedreht sie auch von Dingen erzählt, die uns wieder helfen. Ja. Also ich kann nur jedem sagen, der in einer ähnlichen Situation ist, diesen Studenten oder ja klar Oberstufe schon zuzuhören, sich denen anzunehmen und das in die Wirtschaft zu transportieren. Das ist ein großer Schwung, der da mitgehen kann. Aber man muss natürlich auch ein Mensch dafür sein, der da offen für ist, der das will, der diesen Leuten auch ein Ohr gibt, weil die kommen ja erstmal ein bisschen nervös an den Tisch und sagen, oh, jetzt sitze ich hier auf einmal. So, wenn man da menschlich aufgeräumt ist und denen auch Perspektiven zeigt, dass die an Projekten mitarbeiten können, dass die auch tatsächlich mal ein Ziel dann bei einem Projekt bekommen, dann öffnen die sich, dann trauen die sich was. Und ich bleibe dabei, wenn wir dann da mit unserer Berufserfahrung da sitzen und spüren, was die mitbringen, das ist das Leben, das gibt einem was. Und am Ende kann daraus tatsächlich auch was Neues entstehen. Das ist ja auch so ein Thema, glaube ich, des heutigen Tages, innovativ zu sein. Das kann ich also nur jedem empfehlen, das Thema im Alltag einzubauen. Und wie gesagt, du hast es jetzt mir auch wieder total bestätigt. Wir kennen uns nicht und du erzählst eigentlich genau dasselbe. Ja. Punkt.
Das ist dann schon super zu hören. Ja. Da du ja, Andreas, schon viel länger Unternehmer bist, über 20 Jahre und aus einer Unternehmerfamilie stammst, gibt es was du vielleicht auch Andrea mitgeben möchtest? Ich kann mir vorstellen, dass man durch die ein oder andere Krise, Energielosigkeit oder man das Gefühl hat, da habe ich auf ein Thema gesetzt, was gar nicht funktioniert oder wo schon wieder zu viel Gegenwind ist. Ja. Gibt es da was, wo du sagst, da hast du total draus gelernt? Und
ja, also ich fange jetzt da mal bei meiner Frau an. Die hat natürlich vom ersten Tag an, also habe ich auch das große Glück, dass die vom ersten Tag an da war und komplett hinten abgeschottet hat. Das heißt, ich konnte vorne wild entwickeln, machen. Also man braucht eine Vertrauensperson. Aus diesem Thema sind dann weitere Vertrauenspersonen entstanden. Das ist die sogenannte Basis, die man braucht, um vorne entwickeln zu können, weil du musst dich verlassen können. Ne? Und da muss man dann auch menschlich sein, dass man sich um die kümmert, dass man die pflegt, dass man sagen kann, okay, ihr könnt jetzt auch mal euren Freiraum haben, ihr könnt auch was entwickeln. Das dann immer in guten Gesprächen, das machen wir immer traditionell, wir machen immer einmal im Monat ein Holding Board, wo alle Themen auf den Tisch kommen. Das ist immer so eine 3-Stunden-Veranstaltung, wo dann auch wirklich Highlights, Lowlights kommen. Und geprägt ist es dann doch immer am meisten von den menschlichen Themen. Das heißt, ich will nicht sagen, der größte Gegner sitzt im Betrieb, aber es sind die Menschen, die durch ihren Alltag geprägt ihre Sorgen natürlich dann in die Firma nehmen und dann idealerweise ihre finanziellen Themen immer im Lohngespräch verkörpern. Da muss man immer total aufpassen, dass man sagt, okay, ist das ein Leistungsträger oder hat der wirklich nur sein privates Problem, was er über die Firma gelöst bekommt, aber die Firma hat gar nichts davon. Also ich will damit sagen, Sorgen sind sicherlich überall erlaubt, aber entscheidend ist, dass man immer in der Mitte bleibt und dass man guckt, dass die Sachlichkeit und die Fairness natürlich auch dabei ist. Ja, was kann ich dir mitgeben, wenn du jetzt noch jung bist? Also das Thema, wie gesagt, ist großartig. Du musst aufpassen, dass du den Fokus behältst, dass die Ablenkung ist jeden Tag da, ne, an die Probleme, die einen immer so ein bisschen am Hosenbein ziehen. Das musst du versuchen zu beherrschen. Du musst schauen, dass du guckst, wie ist der Bedarf in den Themen? Ich bin jetzt nicht so tief drin, wie das geht, aber ich vermute, dass du technisch da auch immer gucken musst,
wie passt das?
Und wenn Leute in gewissen Bereichen, die du im Unternehmen brauchst, besser sind, dann lass sie an den Trog, sage ich immer, weil das bringt das Unternehmen weiter, wenn sie fokussiert arbeiten, als wenn einer alles macht.
Ja, das,
dann wirst du langsam.
Ja, da, also das ist ein total guter Punkt. Also wir sind im Augenblick ja noch nicht ganz so viele Leute, also wir sind 9. Davon haben wir 4 Mitarbeiter, die hands-on arbeiten tatsächlich, also die herstellen, das Produkt herstellen. Also wir müssen das ja im Reinraum herstellen und richtig über ein Automat diese Zellen isolieren und aufbereiten für den Patienten. Deswegen konnte ich auch leider kein Produkt richtig mitbringen als Geschenk. Genau. Und wir haben halt im Management da auch unterschiedliche Köpfe und das sehe ich total. Also ich bin Gott sei Dank jemand, ich kann, wenn jemand, ich kann gut abgeben. Also das habe ich am Anfang gedacht, das fällt mir schwerer, aber das ist genau der Punkt. Also ich kann das gar nicht alles können. Ich bin so nicht ausgebildet und ich habe, glaube ich, tatsächlich eine ganz gute Expertise in manchen Dingen, aber ich bin wirklich auch jemand, der gut abgeben kann und ich glaube, das hilft. Also wie gesagt, ich kann nicht alles können und dafür habe ich ja dann auch die Leute. Also das ist ein guter Punkt, das nochmal bestätigt zu hören, weil ich glaube, das ist, sonst geht man ja auch unter. Also
was zieht dir am Hosenbein? Eben meinte ja der Andreas so,
das Geld halt im Augenblick, ne, bei uns. Also ich muss ehrlich sagen, also ich bin so ein bisschen im Augenblick so außer Atem. Also in Englisch gibt es diese schöne exhausted, ne? Also das ist so, ich habe auf Deutsch noch nie so diesen atemlos oder wie auch immer, weil die Studie ist im Augenblick wahnsinnig fordernd. Also ich muss relativ viel praktisch mit der Studie machen, also überwachen und auswerten und gucken, dass das alles läuft. Und ich muss dieses Fundraising irgendwie hinkriegen. Da bin ich andauernd unterwegs und putze Türklinken und versuche uns so zu verkaufen, dass wir halt irgendwie Kohle bekommen. Und da, finde ich, bleiben dann so diese strategischen Entwicklungen für die Zukunft ein bisschen auf der Strecke. Eigentlich brauche ich die natürlich auch fürs Fundraising. Ja, also so eine gewisse Idee von der Zukunft habe ich. Aber so dieses mal einen ganzen Tag sitzen und einfach mal denken und so einfach mal so weiß ich nicht, mal überlegen, so verrückte Ideen entwickeln. Also das fällt mir im Augenblick tatsächlich.
Fallen mir direkt 2 Dinge ein, wenn ich das sagen darf. Ich biete das nur an, aber macht ja auch dann Sinn, wenn man sich jetzt hier auf der Ebene sieht. 2 Dinge, die mir auffallen, die du musst versuchen, dich bekannter zu machen. Da sind solche Themen wie heute genial für. Ne? Dann gibt es ja übers Internet und über die ganzen Social Media Themen genug Möglichkeiten, dass
hatten
wir
es gerade von, dass wir da nicht so gut präsent sind.
Ja, das muss man noch ausbauen. Da wäre es interessant, eine Person zu finden, die du in deinem Umfeld zulässt. Natürlich kriegt die ein paar Insider-Informationen, das kann man ja alles managen, aber die muss sich konzentrieren, die muss das, was du mit deinem Team erarbeitest, entwickelst, transportieren. Das kannst du nicht auch noch machen, weil du hast ja gerade eben selber gesagt, ich will mich zurücknehmen, will mich konzentrieren. Und das Fundraising ist ja auch so ein Begriff, ne? So, da gibt's auch Spezialisten und da muss man wirklich nur, der eine kennt den, der kennt den. Auf einmal hast du einen da sitzen, der nimmt das Thema für dich an, der weiß genau die Points und der rennt dann los und auf einmal kommt ein Meeting und da sitzen 5 Leute vor dir und sagen, ja, ich investiere. Das würde ich auch, also ich sag mal, im Kopf so ein bisschen auslagern. Beide Punkte würde ich in Auftrag geben.
Also tatsächlich haben wir jemanden, der uns das Fundraising ein bisschen koordiniert. Das ist einer von unserem Management-Team. Aber der Punkt ist, was ich immer wieder feststelle, ich muss trotzdem bei diesen ganzen Gesprächen dabei sein, weil die Leute wollen
Die wollen das Gesicht
einsehen.
Sehen, klar.
Ja. Und ich mache das auch super gerne. Also ich liebe das total. Also ich stelle unheimlich gerne unsere Firma vor. Ich präsentiere die auch gerne bei Pitch-Wettbewerben und so weiter. Aber das war jetzt tatsächlich so, ich war jetzt im November, ich meine, von den 4 Wochen November war ich 3 Wochen tatsächlich unterwegs, ne? Und das fehlt einem dann halt natürlich vor Ort, ne? Weil man dann einfach pitcht und das Ganze vorstellt und ich denke mal, das ist auch normal, dass jetzt diese Zeit so ist, ja, und das wird auch wieder hoffentlich glücklich und positiv ausgehen, aber es ist, das
manchmal kann man sich die Dinge natürlich aussuchen, aber manchmal nicht. Ja. Also da höre ich jetzt den nächsten Punkt, Zeitmanagement, also wenn du sagst, ich will es entwickeln, ich muss dringend entwickeln, weil wir stehen kurz wieder vor dem nächsten Erfolg und jetzt drückt aber der andere, Konto ist leer, jetzt müssen wir wieder ein bisschen Investoren holen, das würde ich halt versuchen aufzuteilen, dass du sagst, okay, ich kann jetzt nicht 3 Wochen lang nur die Bühne machen und gut geschminkt die Story verkaufen, das muss natürlich passen. aber du musst die Gewichtung versuchen hinzukriegen, dass du sagst, okay, wann muss ich entwickeln? Die Fundraising-Leute, sage ich jetzt mal, die haben ungefähr 3 Termine, da müssen sie es fokussieren. Klar, die müssen dich auf die Bühne holen, weil du bist die Person scheinbar, der dann geglaubt wird, der in die ja dann am Ende investiert wird. Naja, kommt natürlich das Ergebnis. Aber wenn du es halt, wie gesagt, versuchst zu fokussieren, wirst du schneller und wirst den größeren Erfolg haben.
Aber Stichwort Geld, weil das ist ja tatsächlich das, was man oft hört, ich glaube auf Rheinland-Pfalz bezogen auch nochmal stärker, diese großen Summen, die es braucht, um gut und schnell voranzukommen. Was hast du schon erlebt oder was hast du vielleicht auch für Erkenntnisse, wo du sagst, wir müssten da und da besser werden? Weil Geld ist ja schon im Land vorhanden, also ich würde auf ganz Deutschland bezogen, würde ich sagen, wenn man die Privatvermögen anguckt und in den USA sind es nicht Institutionen, die dieses Geld geben, sondern oft ja auch Privatpersonen. Wie kommen wir an diese Millionen ran, die wir brauchen für die Innovation?
Also der Punkt ist tatsächlich, bei uns liegt das ganz klar auf der Hand, wir brauchen die Patientendaten. Ne? Also für uns ist das praktisch das, was wir benötigen. Ne? Also wir müssen unsere klinische Studie im Prinzip beenden, um mit guten Daten dahin zu gehen.
Und das ist noch der Haken.
Genau, wir sind praktisch jetzt dran. Also wir haben die Hälfte der Patienten behandelt. Wir haben nur eine kleine Kohorte. Wir haben nur so 10 bis 12 Patienten jetzt erstmal, weil das eine Phase-1-Studie ist. Das ist so eine Sicherheitsstudie.
Und das kostet trotzdem so viel Geld.
Krass. Also die kostet jetzt, also da haben wir jetzt, sind wir mit 3,5 Millionen Eigenkapital ganz gut klargekommen, aber trotzdem ist es immer noch so viel. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt einfach. Und das kann ich schon auch verstehen. So ein Investor, der will ja was sehen. Ne? Also Ziel ist ja mit dieser nächsten Investmentrunde im Prinzip eine Phase-3-Studie zu machen, also sprich eine Studie, die dann die Wirksamkeit belegt. Jetzt haben wir nur Hinweise für Wirksamkeit, weil bei 10-12 Patienten kann man da keine valide statistische Auswertung machen. Die nächste würde dann die Wirksamkeit belegen und hin zur Marktzulassung getrieben werden. Ja? Und da muss ein Investor natürlich ganz klar wissen, dass in dieser ersten Studie alles gut gelaufen ist, ne? Dass die sicher ist, diese Zelltherapie, und dass vielleicht auch schon erste Hinweise auf eine Wirksamkeit sind. Ja? Und damit steht und fällt es bei uns tatsächlich. Und Patente. Ne? Also wir müssen im Endeffekt immer auch vorweisen können, dass wir geschützt sind und dass das keiner einfach so eben mal schnell nachmachen kann.
Und spürst du aber dieser Biotechnologie-Hype, der sowohl das Bundesland hier, aber ich denke auch Deutschland erreicht hat, dass da mehr Öffnung da ist und man auch schneller versteht, was du machst und was du brauchst?
Ja, also ich finde, das kommt deutlich schneller ins Bewusstsein der Menschen und es gibt auch tolle Initiativen. Ich finde, und auch tolle Netzwerke. Ich denke, jetzt müsste man noch so ein bisschen so ein paar von den VCs noch mehr an Bord holen. Also das haben wir, finde ich, noch nicht so. Also wir haben super tolle Netzwerke mit den Pharmafirmen. Das funktioniert auch gut. Das ist ja auch immer so ein Modell, dass man auch sagen kann, man tut sich mit einer Pharmafirma zusammen. Also das funktioniert gut, aber so richtig so Kapitalgeber, die, finde ich, könnte man noch so ein bisschen mehr ranziehen. Ja, oder bin ja auch ein Vertreter davon, dass bestehende größere Pharmafirmen durchaus auch mal sich überlegen könnten, ob die nicht so einen Fonds mal aufbauen, ne, für Startups, die in die Biotechnologie-Richtung gehen. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Brückenfinanzierung gebraucht, ne, weil die Studie ein bisschen länger gedauert hat, weil wir in Corona gestartet sind. Das hat alles verzögert, das muss man einfach sagen. Also da war 2 Jahre relativ Stillstand, auch in den Behörden, um halt dann die Herstellungserlaubnis etc. pp. Das hat sich dann alles gut gewendet, aber wir sind einfach ein bisschen später losgelaufen, als im Finanzplan vorgesehen war, und brauchten eine Brückenfinanzierung. Und für sowas finde ich zum Beispiel, ne, wir haben ja jetzt große Player hier in Rheinland-Pfalz und da denke ich immer, so ein Topf, ne, einfach mal, wo man sich bewerben kann und sagen kann, hier, wenn es dann hart auf hart kommt, gibt es da Unterstützung.
Sie macht also das schon gut. Du musst halt versuchen, auf dich aufmerksam zu machen. Oder ihr müsst auf euch aufmerksam machen. Klar musst du nachher punktmäßig den Nachweis bringen, dass du interessant genug bist, dass du es erreichen kannst. Ja. Natürlich geht ein Investor so vor, aber das schreit eigentlich danach. Du musst das, was du hier jetzt heute erzählst, das muss raus, das muss öffentlich gemacht werden. Das war ja auch mein erster Eindruck. Ich wusste gar nicht, was passiert heute und habe direkt gesagt, großartig, es gibt Leute, die sich da weiter mit beschäftigen, die einfach die nächste Lösung suchen und die werden dich lieben, wenn du oder ihr wieder was entwickelt habt. Ja. Also das muss musst du halt, musst irgendwie versuchen, die Leute müssen es wissen.
Ja. Aber klar, Kommunikation ist ja auch eine Herausforderung in diesen dichten Zeiten. Mhm. Aber vielleicht kannst du ja auch nochmal sagen, wir hatten es ja von dem Thema Transformation wie nennen wir das, grüne Transformation. Und du hast schon so gesagt, dann muss man immer gucken, was macht die Regierung und welche Laune ist da. Wenn du entscheiden könntest, was würdest du wie gesetzlich sortieren, auch Stichwort Kommunikation. Du hast vorhin schon so ein bisschen, die Medien und die Leute sind verwirrt. Was würdest du tun, damit diese grüne Transformation, und wir stehen ja auch vor Wahlen, damit alle sagen, ich begleite das, ich habe richtig Lust drauf, es kostet uns vielleicht Kraftanstrengung, aber
ja, ist ganz schwierige Frage, aber natürlich sehr, sehr wichtige Frage. Müssen wir aufpassen, wir haben ja eine wirtschaftliche Kraft in Deutschland, also Industrien. Und wir haben natürlich, dass wir Natur haben. Also wir müssen schauen, dass wir die Natur schonen. Und das ist eigentlich am Ende unser großes Ziel oder unsere Kernmotivation, dass wir über unsere Energie, die wir jetzt gerade effizient eben erzählt haben, dass die dann wieder der Rückanker wieder in die Natur wird, weil die Natur weniger zu belasten, ist eigentlich unsere Hauptmotivation. Natürlich das bezahlbar machen, also so gut mit der Software und mit den ganzen Produkten so zu entwickeln, dass der Nutzer relativ klare Zahlen bekommt und dann die Umwelt auch nicht belastet, also bezahlbar auch. Und die Regierung, ganz schwierige Frage. Das kommt immer darauf an, wer ist dann auch in der Regierung? Das ist auch kein Geheimnis. Welche Interessenslagen sind da? Wünschen tun wir uns, dass Förderprogramme für diese Themen weiter möglich gemacht werden. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, es geht. Jetzt müssen die Herren nur schauen, dass es so weitergeht, die Herren und Damen. Weil wenn wir eine gute Energiepolitik machen, ist die Natur geschützt. Die Leute sind versorgt. Es muss bezahlbar sein, natürlich. Ja.
Aber weil Stichwort Kommunikation, weil du das Umweltthema angesprochen hast. Ich glaube, das ist allen klar, dass sie damit die Welt retten und sie machen es trotzdem nicht. Haben trotzdem, ich meine, ihr werdet, eure Berater und Beraterinnen werden in den Gesprächen ja wahrscheinlich auch mit genau dem, was du auch schon gesagt hast, wie ist das denn? Und dann, wie rechnet sich das? Und alle sind in so einer Trägheit. Und wenn es mir nicht einfach gemacht wird, einfach nur die Welt retten, ist, glaube ich, vielen Konsumenten
Welt retten ist das
ist nicht
einfach
mehr das Argument.
Ja, es ist zu einfach. Ne? Ja.
Das ist eigentlich ein gutes Argument, aber der Mensch ist, glaube ich, nicht so. Ne?
Ja, ich sage ja gerade, es sind die Interessenslagen. Ne? Man darf nicht unterschätzen, wie viel Kraft Investoren haben in unserem Segment. Da sind Geldströme unterwegs, die dann sagen, die auch aus dem Ausland kommen, wir wollen genau in dem Sektor eine Weiterentwicklung. Also wenn man sich die Batteriezellenentwicklung anguckt, die hat sich verdreifacht, die Geschwindigkeit, einmal in der Zellenentwicklung, aber auch in dem Preis gleichzeitig, der runtergegangen ist. Also die Batteriezelle wird wichtig sein. Strom ist ein kostbares Gut, wir müssen damit haushalten, deswegen ist eine intelligente Akkutechnik absolutes Thema Nummer eins, aber natürlich muss man auch wieder gucken, Elektroautos, Akku, da war doch was, ne? Muss auch wieder abbaufähig sein. Also alles große Hausaufgaben, die da zu lösen sind. Windkrafttechnik hast du eben angesprochen. Es macht sicherlich totalen Sinn, aber es ist auch wieder ein Umweltthema. Will die jeder da sehen? Ja. Ne? Was ist mit Tieren und so weiter? Also da ist Entwicklungsarbeit nötig. Ich hoffe, dass es da in die Richtung auch weiter Programme gibt. Und glaube ich aber, dass, weil das Thema ist auch fällig.
Ich wollte gerade sagen, ich finde, das ist das Schöne, oder? Man hat so viel Zukunft vor sich. Also das ist ja jetzt bei eurem Sektor so. Ne? Es ist, Menschen werden auch immer krank, ja, leider Gottes.
Ja,
also aber das finde ich Respekt, irgendwie, das ist aber was, was einen ja so ein bisschen weitermachen lässt. Ne? Also ich finde, das finde ich so toll. Also dass man einfach so Technologien hat mit diesen beiden komplett konträren Richtungen, aber trotzdem Technologien, die wahnsinnig viel Zukunft noch vor sich haben. Und man total viel entwickeln
voll
kann.
Voll der schöne Satz. Du hast eben gesagt, man hat noch so viel Zukunft vor sich. Was für ein starker Satz. Ne?
Ja.
Weil es ja sehr viel Optimismus ausstrahlt. Und ihr beide eben von diesen Technologien, also eben hast du Technologie auch angesprochen. Das ist ja, glaube ich, auch was man in der Gesellschaft spürt, diese Technologiefeindlichkeit wird ja manchmal angestrebt und man eben so das nicht so begeisternd annimmt oder vielleicht es nicht versteht. Das hat vielleicht was mit Naturwissenschaften und der Kenntnis zu tun. Wie seht ihr das?
Ja, ich gehe da mit mir da ganz sportlich um. Wenn da Blockaden sind, dann weiche ich denen aus. wichtig ist, dass man, wenn man da selber dran glaubt, und hier sitzen ja zwei, die kämpfen und auch Innovation verstehen. Und da kann ich nur jedem empfehlen, nicht müde zu werden, der da Lust drauf hat. Zukunft, hast du schön gesagt, und Arbeit ist genug da, Bedarf ist genug da, man muss es richtig kommunizieren. Transformation, Digitalisierung, das sind natürlich jetzt in unserer Szene Worte, die täglich fallen. Dann kommt natürlich das schöne Wort KI noch dazu, um Abläufe, die immer wieder Wiederholungen haben, auch zu integrieren. Da sind auch tatsächlich tolle Sachen bei, die uns auch wirklich im Alltag helfen. Aber auf der anderen Seite darf die KI auch nicht zu stark reingehen, weil dann fängt es an, eine Eigendynamik zu entwickeln. Also auch muss man auch genau hinhören. Also weitermachen, dran glauben, und sie hat es schön gesagt, die Zukunft gibt wunderbare Felder, und da muss man sich wiedersehen. Und wir haben eben gehört, Innovation, wir haben junge Leute gehört, die wir ranlassen sollen, und dann sind wir eigentlich mittendrin.
Ja, ich glaube, das Kommunikationsding, also ist halt auch ein ganz wichtiges, das den Leuten verständlich klar zu machen. Ich glaube, ganz viel ist halt, ganz viel Hemmschwelle kommt halt über das Nicht-Verstehen, was total okay und
je
total normal ist.
Es wird es.
Ja, und jeder ist in seinem eigenen Bereich halt sein Spezialist, ne? Und deswegen finde ich tatsächlich, also ich finde, man soll immer darauf achten, dass man seine Sachen so darstellt, dass jeder es verstehen kann, also aus egal welcher Richtung er kommt. Und ich glaube, da kann man auch noch viel dran arbeiten, einfach damit die Leute mehr mitgenommen werden. Also ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ja, man muss die Leute mitnehmen und es ihnen so verständlich machen, dann hat man diese Blockaden ja häufig abgebaut, ne? Also wenn einfach jeder versteht, wovon man redet, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da müsste man auch ein bisschen mehr nutzen. Ne? Also.
Das ist ein Top-Stichwort, was du gesagt hast, dass wenn die Leute nämlich nicht genau umfänglich informiert sind,
machen sie es nicht.
Hauen sie mal schnell eine Antwort raus, die eigentlich daneben geschossen ist, und das dann multipliziert, kommt dann, das finden wir gar nicht gut. Obwohl sie eigentlich nur sich mehr Informationen holen. Und da sind wir wieder beim Thema, wie transportiere ich Kommunikation? Auch ein ganz wichtiger Punkt, der in unseren beiden Bereichen wichtig ist, damit wir unsere Ziele genau erreichen.
Genau.
Andrea und Andreas, jetzt habt ihr euch ja kennengelernt, kurze Zeit, aber ich glaube, viele gute Themen angesprochen. Und dann gibt es ja bei uns immer die Frage, mit dem, was ihr voneinander gehört habt, gäbe es schon was, wo ihr sagt, da können wir uns nochmal treffen und dran arbeiten und vielleicht eine Idee entwickeln oder uns gegenseitig bereichern. Gibt es da was?
Die Jugend ins Boot holen, finde ich. Das ist doch dieses, egal in welche Richtung, Innovation, und aber dieses frühe, ich sag mal, Anfixen der Jugend für Ideen entwickeln. Das ist, glaube ich, was ich super spannend finde. Wie gesagt, ich nehme auch an diesen ganzen Entrepreneurship-Kursen als so ein bisschen Role Model teil, um zu erzählen, wie hat sich das entwickelt, und auch um die Angst zu nehmen, ne, dass sich sowas halt einfach so entwickeln kann, ja, und man gar nicht sein Leben so ganz genau planen kann, wie es läuft. Aber ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, weil ich glaube, da sind wir beide so interessiert dran. Also
das war ein guter Moment im Podcast, wo ihr beide so...
Ja, das ist ja auch ein Volltreffer. Das ist ja auch sympathisch. Und wenn man jetzt Kinder hat und ist im Berufsleben unterwegs und man sieht die nächste Generation rankommen, dann muss man denen auch Raum schaffen und denen auch das anbieten. Mhm. Ne? Das ist ganz wichtig, weil die müssen sich erstmal selber durchkämpfen, und wenn man dann so ganz leicht die Tür aufmacht, niemals zu weit aufmachen, das ist auch wichtig. Ne? Mhm. Die müssen schon selber kämpfen, müssen schon selber entwickeln, müssen auch ein bisschen Angstschweiß auf der Stirn haben, weil dann werden sie eigentlich noch mehr zum Kämpfer, wenn sie dann auch wirklich ihr Ziel genau im Auge haben, Tipps geben, helfen. Das ist einer der ganz normalen Pflichten, die ich in dem Bereich bestätigen kann. Da hast du vollkommen recht. Und was nehmen wir noch mit? Also wie gesagt, ihr Thema finde ich persönlich ganz spannend. Man weiß jetzt, dass sie an ein paar Punkten Hilfe braucht. Darüber können wir uns mal unterhalten, weil da kennen wir uns halt gut aus. Also Fundraising, dann Orga-Themen, die dich da nicht so zurückschmeißen, um dir halt einfach den Schwung zu geben, genau in der Sache weiterzuarbeiten. Das ist das, was ich mir direkt mal einfällt.
Sehr gut. Dann unsere letzte Frage. Ist es ein Match? Haben wir hier ein Match fabrizieren können?
Ich finde schon. Also ich finde, ich habe ja am Anfang gesagt, ich finde, wenn man ein gemeinsames Thema irgendwie findet, obwohl man aus total unterschiedlichen Richtungen kommt und das so ein bisschen weiterentwickeln kann, dann finde ich, ist es ein Match. Und ich finde, das ist ja genau zugetroffen. Wir kommen aus super unterschiedlichen Richtungen und haben aber Gemeinsamkeiten gefunden, über die man super reden konnte. Also insofern ja, würde ich sagen.
Kann ich nur bestätigen. Ja, hat Spaß gemacht. Man sieht, wir grinsen, wir sind lebhaft. Ich hoffe, dass es gut hängen bleibt bei uns, dass wir was mitnehmen. Ich glaube, das ist auch mal ganz wichtig, dass wenn wir jetzt gleich wieder durch die wenn wir jetzt gleich durch die Tür gehen, dann sind wir ja wieder im Alltag. Ne? Also dass wir für alle was mitnehmen, Zuhörer, wir. Ja. Ich glaube, das ist auch mal ganz besonders.
Und ich habe ja gestartet mit der Aussage, dass unsere Hörerinnen und Hörer nach dieser Folge denken werden, was haben wir für tolle Leute in Rheinland-Pfalz? Und ich glaube, das kann ich auf jeden Fall bestätigen meinerseits. Und ich hoffe, dass euch, liebe Hörerinnen und Hörer, genauso gegangen ist, dass ihr was mitgenommen habt, Inspirierendes, dass ihr wisst, wen es hier gibt in Rheinland-Pfalz und was für tolle Unternehmen. Wer 25 Millionen auf dem Konto hat, meldet euch einfach.
Sehr gerne.
Investiert in die Zukunft. Wir haben es auch gehört, Zukunft ist ganz viel da. Einfach anpacken. Vielen, vielen Dank, dass ihr zu Gast wart, dass ihr hier eure Ideen geteilt habt. Und ihr könnt euch wie immer gerne vernetzen mit den Gästen hier. Und wenn ihr euch noch angucken wollt, was da verschenkt worden ist, dann sehr gerne auf unseren Social-Media-Kanälen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss, danke.
Das war Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz. Vernetzt euch gerne mit den Gästen, folgt dem Insta-Kanal, denn da gibt's jede Menge Bonusmaterial für euch. Ihr seht die Geschenkübergabe, ihr bekommt einen Einblick hinter die Kulissen und ihr seid immer informiert, wann die nächste Folge rauskommt. Wenn ihr euch ganz allgemein für das Thema Innovation in Rheinland-Pfalz interessiert, dann geht gerne auf www.innovationsagentur-rlp.de. Bleibt offen und neugierig, so wie unsere Blind Date Gäste bei Gemischte Tüte.